ARD.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Milad Kupay, hallo. US-Präsident Biden verschiebt wegen eines Hurricanes seinen Besuch in Deutschland. An dieser Reise hängen wichtige Beschlüsse für die Ukraine. Gleich ein Gespräch mit unserer Korrespondentin über die Reaktionen in der Ukraine und auch über die aktuelle Lage in der Region Saporischschja. Militärvertreter sprechen von einer sehr schwierigen Lage dort im Süden des Landes. Außerdem blicken wir in den Libanon. Hunderttausende Menschen sind dort vor den Kämpfen schon geflohen. Unsere Korrespondentin berichtet aus einer Notunterkunft in Beirut. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 9. Oktober um 8.30 Uhr. US-Präsident Biden hat seinen geplanten Besuch Ende der Woche in Deutschland abgesagt wegen Hurricane Milton. Der steuert auf Florida zu und soll dort in der kommenden Nacht auf Land treffen. Das heißt auch, der US-Präsident wird am Samstag nicht persönlich bei dem Ukraine-Gipfel in Ramstein dabei sein, zu dem er selbst geladen hatte. Wie genau der Gipfel nun ablaufen wird, ist offen. NDR-Info-Moderatorin Liane Kossmann hat heute früh unter anderem über diesen Gipfel mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth gesprochen. Sie ist derzeit in der Region Saporischschja im Süden der Ukraine unterwegs. 70% der Region sind unter russischer Kontrolle, die gleichnamige Großstadt selbst bislang aber nicht. Die ukrainische Militärführung rechnet jedoch mit einem baldigen russischen Angriff.
Frau Barth, Militärvertreter sprechen ja von einer sehr schwierigen Lage. Wie ist Ihr Eindruck? Was spricht für eine baldige Offensive der russischen Armee?
Nun, vor allem im Osten ist es ja so, dass die russischen Truppen dort immer weiter vorrücken. Die ukrainische Armee musste zuletzt die Stadt Wuhleda aufgeben. Und das gibt auch Grund, einigen Beobachtern hier zu sagen, dass es nun auch am südlichen Teil dieser Front Bewegung geben könnte. Das ist jedoch noch einige Kilometer entfernt tatsächlich von der Stadt Saporischschja. Die liegt etwa 25 Kilometer von der aktiven Front entfernt, ist also noch relativ sicher, wobei man sagen muss, was diese Großstadt angeht, sie steht nahezu täglich unter Raketenbeschuss, unter Bombenangriffen. Die Militärbeobachter hier sagen, was ein wirkliches Vorrücken der russischen Truppen betrifft, damit ist nicht zu rechnen, nun in den nächsten Tagen oder Wochen, aber im Osten des Landes ist die Lage sehr, sehr angespannt. Dort müssen sich die ukrainischen Truppen nahezu täglich aus kleinen Siedlungen, kleinen Dörfern zurückziehen.
In Saporischschja leben ja auch Zehntausende Vertriebene und alle hoffen ja auch, irgendwann in ihre Heimatstädte zurückkehren zu können. Was würde es denn bedeuten, wenn die Stadt auch von den russischen Truppen eingenommen wird?
Und das wäre natürlich aus ukrainischer Sicht eine Katastrophe. Saporischschja ist eine riesengroße Stadt. Hier wohnen Hunderttausende Menschen und Sie haben es eben selber gesagt, sehr viele Menschen mittlerweile kommen aus den mittlerweile von Russland besetzten Gebieten. Sie haben sich hier angesiedelt, auch in der Hoffnung, irgendwann einmal zurückkehren zu können. Sie haben mittlerweile in vielen Fällen hier eine Arbeit gefunden oder selber ein Geschäft aufgemacht beispielsweise. Sie haben Wohnungen gemietet oder gekauft, aber viele dieser Menschen haben auch noch Verwandte in den von Russland besetzten Gebieten. Und wenn sie die Möglichkeit hätten, so erzählen viele, dann würden sie zurückkehren. Allerdings ist die Front hier in dieser Region, was die territorialen Bewegungen, sag ich mal, betrifft, relativ stabil seit einiger Zeit. Auch die ukrainische Gegenoffensive im vergangenen Sommer ist hier im Süden stecken geblieben. Also auch die Ukrainer konnten hier kein Territorium zurückerobern und dementsprechend ist es für die Menschen aus den besetzten Gebieten doch eine sehr schwierige Situation.
Wenn wir über die Region Saporischschja sprechen, dann müssen wir ja auch über das Atomkraftwerk reden. Auch das ja immer wieder unter Beschuss. Ist die Lage denn dort auch stabil?
Jein, so stabil wie sie sein kann, würde ich tatsächlich sagen. Was das AKW betrifft, ist es für uns immer sehr schwierig, die Situation dort einzuschätzen, weil wir keinen Zugang haben. Und auch für den Bürgermeister der Stadt Inerhoda, in dem sich das AKW befindet, wird es zunehmend schwieriger, so sagte er mir, überhaupt Informationen von vor Ort zu bekommen. Wir erleben immer wieder, dass sich Russland und die Ukraine dort gegenseitigen Beschuss vorwerfen, was aber einen möglicherweise Unfallradioaktivität, die dort austritt, betrifft. So sagen uns Experten, da besteht aktuell keine Gefahr.
Ende der Woche, ich habe es eingangs gesagt, will sich ja die Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein treffen. US-Präsident Joe Biden hat seinen Deutschlandbesuch jetzt verschieben müssen, wird also auch nicht persönlich teilnehmen. Was heißt das jetzt? Wie fallen da auch die Reaktionen in der Ukraine aus? Und was erwartet die Ukraine von diesem Treffen?
Ja, das ist eine neue Enttäuschung, möchte ich fast sagen, für die Ukraine. Man hatte doch sehr gehofft auf dieses letzte große Treffen mit Anwesenheit des US-Präsidenten. Man möchte nun auf jeden Fall trotzdem, dass dieses Treffen mit den anderen Staats- und Regierungschefs stattfindet. In welcher Form ist aktuell noch nicht bekannt. Auch ob Präsident Zelensky teilnimmt, ist aktuell nicht bekannt. Es wäre höchstwahrscheinlich für die Ukraine doch sehr gut gewesen, da noch einmal zusammenzukommen, bevor eben ein Regierungswechsel vermutlich ansteht in den USA. Alle schauen hier sehr gebannt auf die Wahlen in den USA, weil die Ukrainer verstehen, dass davon auch sehr viel für ihr eigenes Land abhängt.
Informationen und Einschätzungen von Rebecca Barth aus der Region Saporischia auf NDR Info. Und jetzt schauen wir in den Nahen Osten, zunächst in den Libanon. Nahezu täglich beschießen sich die libanesische Hisbollah und die israelischen Streitkräfte. Allein gestern soll die Hisbollah rund 180 Raketen vom Libanon auf Israel abgefeuert haben. In der Stadt Haifa wurde eine Frau leicht verletzt. Gleichzeitig soll es mehr als 130 israelische Luftangriffe im Libanon gegeben haben. Mindestens 36 Menschen kamen ums Leben. Laut libanesischem Gesundheitsministerium wurden 150 weitere verletzt. Hunderttausende Menschen im Libanon sind vor den Kämpfen schon geflohen. Sie sind zunehmend verzweifelt, wie unsere Kairo-Korrespondentin Anna Osius berichtet.
Kinder spielen im Innenhof einer Schule in Libanons Hauptstadt Beirut. Eine Schule, die längst keine Schule mehr ist, sondern ihr neues Zuhause. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen freiwillige Helfer. Sie haben Malpapier mitgebracht. Die Kinder schreiben in großen, bunten Lettern Lebanon auf das Papier und malen Herzen. Herzen für ihre Heimat unter Beschuss. Und immer noch donnern die Kampfflieger über ihre Köpfe und brechen die Schallmauer mit einem lauten Knall. Meine Tochter fragt mich, Papa, wann sieht man den Überschallknall und warum kommt er später, erzählt Familienvater Majid. Für mich ist der Knall schon normal, aber die jüngere Generation hat Angst. Majids Familie hatte Glück im Unglück. Sie hat einen Platz in einer Notunterkunft bekommen. Mehr als 900 dieser Einrichtungen gibt es mittlerweile im Libanon, die meisten völlig überfüllt. Die Bäder, die Toiletten sind gar nicht ausgelegt für eine solche Menge von Menschen, die dort 24 Stunden am Tag lebt, sagt Matthew Hollingworth vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. 1,2 Millionen Menschen sind von dieser Krise betroffen. Viele Ortschaften im Süden sind jetzt kaum mehr als Trümmer. Viele der Vertriebenen berichten, dass sie nicht nur aus Angst vor Bombardement in ihrer Nachbarschaft geflohen sind, sondern weil sie bereits Angehörige verloren haben. Denn bei der israelischen Offensive gegen die libanesische Hisbollah sterben längst nicht nur Kämpfer der Miliz. Rund 2000 Menschen sind offiziellen Zahlen zufolge insgesamt seit Kriegsausbruch im Libanon gestorben, darunter mindestens 120 Kinder. Rund 10.000 Menschen wurden verletzt. Und das in einem Land, in dem das Gesundheitssystem schon vor dem Kriegsausbruch marode war und das kaum in der Lage ist, die vielen Verletzten richtig zu behandeln. Zumal, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet, auch Krankenhäuser und Gesundheitszentren bereits Teil von Angriffen waren. Angesichts der großen Not fliegen zahlreiche Organisationen Hilfsgüter in den Libanon, auch aus Deutschland. Das Deutsche Rote Kreuz schickte erneut eine Maschine nach Beirut, diesmal mit 150 Rettungsrucksäcken für die Versorgung schwerer Verletzungen. Das Kinderhilfswerk UNICEF meldete, es würden dringend mehr medizinische Hilfsgüter benötigt, um sicherzustellen, dass Frauen und Kinder im Libanon lebensrettende Versorgung erhalten. Wir hören die Flugzeuge, wenn sie ins Bekaa-Tal fliegen, um dort zu bombardieren, sagt Mihad. Menschen, die wir vielleicht kennen, das Haus meines Großvaters und meines Onkels sind dort. Die 29-Jährige aus Baalbek ist mit ihren Eltern und Brüdern vor den Angriffen geflohen und lebt jetzt bei Bekannten in der Nähe von Beirut. Wir erreichen sie am Telefon. Wir sind ohne irgendetwas aufgebrochen, nur mit Sommerkleidung. Deshalb mussten wir jetzt Wintersachen kaufen. Es gibt hier keine Decken. Meine Eltern haben nichts zum Zudecken in der Nacht. Und die Preise für Sachen sind sehr hoch, viel teurer als sonst. Und die Not steigt. Fast täglich fordert Israel weitere Ortschaften zur Evakuierung auf, fliehen weitere Menschen. Rund 400.000 Menschen sollen Berichten zufolge bereits die Grenze zu Syrien passiert haben. Damit hätte sich die Zahl in den vergangenen Tagen vervierfacht. Die Dankbarkeit, dem Krieg vorerst entkommen zu sein, mischt sich bei den Vertriebenen mit der Angst und Verzweiflung, was noch kommen wird im Libanon. Und mit der Sehnsucht, einfach irgendwann wieder nach Hause zu können. so wie bei Hala, einer alten Dame in einem Flüchtlingsheim in Beirut. Wenn Gott es will, wird er unsere Herzen führen und uns zurück nach Hause bringen, zu unseren Nachbarn, zu unseren Familien, uns wieder zusammenbringen. Die alte Dame schlägt die Hände vors Gesicht. Sie bricht in Tränen aus.
Ein Bericht zur Lage im Libanon von unserer Korrespondentin Anna Osius. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mindestens 12 Menschen getötet worden. Unter anderem hätten Raketen auch wieder eine Flüchtlingsunterkunft getroffen, hieß es. Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben von syrischen Staatsmedien 7 Menschen ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt. Es wurde ein Gebäude in einem belebten Viertel getroffen. Kairo-Korrespondentin Sabida Matai berichtet.
Laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur wurde das Gebäude unweit der iranischen Botschaft in Damaskus von 3 israelischen Raketen zerstört. Wie die New York Times unter Berufung auf israelische Quellen berichtet, galt der Angriff einem Mitglied der libanesischen Hisbollah, das an Waffenschmuggel beteiligt gewesen sei. Ob der Mann zu den Toten zählt, wurde zunächst nicht bekannt. Auch ranghohe Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden nutzten das Gebäude nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die iranische Botschaft in Damaskus teilte jedoch mit, bei den Luftschlägen seien keine iranischen Staatsbürger getötet worden. Iran ist eng mit der schiitischen Hisbollah-Miliz verbündet. Die Terrororganisation ist nicht zuletzt wegen iranischer militärischer Unterstützung die schlagkräftigste Miliz im Nahen Osten.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.